willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir und da geht es um das Thema Azubi-Marketing/Azubi-Auswahl. Das ist ja eigentlich ein besonderes Thema, weil wenn wir das mit einem, ja, mit der Auswahl von vielleicht erfahrenen Mitarbeitern oder sogar Führungskräften vergleichen, sehe ich da auf jeden Fall Unterschiede in der Auswahl und gleichzeitig ist es aber so, dass wir dann doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Zumindest aus meiner Erfahrung machen viele Ausbildungsbetriebe auch teilweise umfangreiche Auswahlverfahren. Und mit meinem Gast werde ich heute mal darüber sprechen, ja, wie das bei denen so aussieht und was sie vielleicht auch unkonventionell so ein bisschen anders machen. Ich begrüße Jonas Rodenberg und bitte dich direkt, dich einfach mal vorzustellen.
Ja, hallo liebe Claudia. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir über dieses spannende Thema sprechen darf. Ja, damit die Hörer auch erstmal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mein Name ist Jonas Rodenberg. Ich bin 30 Jahre und kaufmännischer Ausbilder bei den Dortmunder Stadtwerken. Ich bin seit 2013 dort im Unternehmen, habe angefangen mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Direkt im Anschluss habe ich sozusagen die Seiten gewechselt, wenn man so will, und bin da seit 2016 eben kaufmännischer Ausbilder und bin da im Team mit einer ganz wunderbaren Kollegin, die das schon ganz viele Jahre macht. Von ihrer Erfahrung kann ich zehren, das ist wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ja, begleitend zu meiner neuen Rolle habe ich dann in der Zeit von 2016 bis 2020 noch ein Studium der Wirtschaftspsychologie angeschlossen. Und ja, so viel zu mir vielleicht bis dato.
Okay, vielleicht ganz kurz, kannst du noch kurz sagen, wie viel Auszubildende ihr so insgesamt habt und auch einstellt, damit man so ein bisschen so einen Überblick hat? Also Dortmunder Stadtwerke sagt einem sicherlich was, aber vielleicht so ein paar Ausbildungsberufe und wie viele ihr habt, das wäre ganz gut.
Ja klar, super gerne. Also grundsätzlich ist zu sagen, dass wir die Ausbildung im Verbund machen. Das bedeutet, die Dortmunder Stadtwerke AG macht das Ganze mit der größten Tochter, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH, zusammen. Derzeit machen wir das in 6 unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Davon sind 5 gewerblich-technische Berufe und die Industriekaufleute und darüber hinaus noch ein duales Studium on top. So kommen wir dann pro Jahr im Mittel auf knapp 35 Ausbildungsplätze pro Jahr plus dann nochmal 1 oder 2 duale Studenten. Und wir haben circa 1200 Bewerbungen im Jahr, die dann auf alle Berufe entfallen.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht, da können andere vielleicht, würden sich freuen bei so viel Bewerbung, geht aber wahrscheinlich nicht immer genau auf in die Berufe, die man, wo man mehr für braucht, oder, genau.
Das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so. Knapp die Hälfte aller Bewerbungen geht alleine auf den Beruf der Industriekaufleute zurück.
Ja, okay.
Und die andere Hälfte dann auf die gewerblich-technischen Berufe.
Genau. Okay, ja, okay, dann ist es zumindest real. Okay, was ich immer frage, ist auch eigentlich jeden meiner Interviewgäste, ist, wie digital bist du eigentlich, Jonas?
Puh, ich versuche, so digital wie möglich zu sein. Das bedeutet, ich versuche an neue Dinge ohne Angst und mit einer großen Offenheit heranzutreten. Versuche die Dinge einfach erstmal zu probieren und zu machen, wenn es irgendwie neue Hardware, neue Software gibt. Bin mir auch definitiv darüber im Klaren, dass, glaube ich, dieses Digitale viel mehr Chancen als Risiken hat. Ich würde mich aber jetzt nicht als denjenigen bezeichnen, der irgendwie alles digital hat. So, also ich bin weit weg vom klassischen Notizblock, das ist wohl wahr. Aber ich bin genauso weit weg von irgendwie Smart Home oder so. Das heißt, all das, was mir vor allem in meinem Arbeitsalltag eine Hilfe sein kann, digital, versuche ich zu nutzen und versuche da offen dran zu gehen. Und bin damit bis dato auch ganz gut gefahren, auf jeden Fall.
Okay, ja, super. Das klingt ja ganz gut. Ja, es ist ja momentan eine besondere Zeit, ich würde auch sagen, für die Ausbildung. Und da jetzt mal so die Frage, welche aktuellen Herausforderungen siehst du denn in der Berufsausbildung? Das kann bei anderen Ausbildungsbetrieben sein, mit denen du oder ihr auch Kontakt habt, aber auch bei euch. Also was treibt denn gerade die Berufsausbildung so um aus deiner Sicht?
Ja gut, im Moment ist es natürlich so, dass wir mittendrin in dieser weltweiten Pandemie uns befinden. Und das hat natürlich maßgeblich jetzt auch das gesamte letzte Jahr hat die Arbeit mit den Auszubildenden und von den Auszubildenden hat das Ganze natürlich maßgeblich beeinflusst. Wenn ich daran denke, stecken wir jetzt gefühlt seit Oktober oder also November vielleicht im Lockdown, ganz, ganz viel im Homeoffice. Ich kann das jetzt beispielsweise aus der Sicht der kaufmännischen Ausbildung sagen. Es ist ein viel, viel größerer Aufwand, beispielsweise Kontakt zu halten, weil ganz viele informelle Gespräche oder dieser Besuch kurz vor dem Gang in die Kantine der Azubis zu uns ins Büro, wo man einfach mal abklopfen kann, wie geht's denn eigentlich, können wir irgendwas füreinander tun, all das entfällt für diesen informellen Austausch, macht kein Azubi einen Teams-Call oder so. Das heißt, das muss man versuchen, schon einzufordern, weil bei uns eben eine ganz, ganz wichtige Basis der gemeinschaftlichen Arbeit, also Auszubildende und Ausbilder, gegenseitiges Vertrauen einfach ist. Und das entwickelt sich natürlich nur in Interaktion und oder ist per se schon vorhanden, natürlich, aber entwickelt sich ja erst weiter und vertieft sich in persönlicher Interaktion, indem man was über den anderen weiß und einfach viel mehr den Menschen hinter dem Mitarbeiter irgendwie kennenlernt. Das ist wirklich schwierig, das so machen zu können, wie man das, glaube ich, vor der Pandemie gemacht hat.
In Sachen, ja, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass ihr eure Büros ja wirklich direkt gegenüber der Kantine habt, zumindest in der Hauptverwaltung. Ne? Da läuft man automatisch sich auf den Weg oder man kann kurz einen Schlenker zu euch machen. Ne? Das ist ja auch eigentlich sehr praktisch so. Ne? Das ist ganz nicht genau, so, dass man euch suchen muss, sondern man kommt mal zufällig auch dran vorbei. Ja.
Ganz genau. Oder die Postfächer irgendwie der Azubis, die sind bei uns. Und die kommen immer gerne vorbei und fragen, wie es uns geht, und wir sind ganz auch natürlich daran interessiert, wie es denen geht und wie es gerade so ist auf der Arbeit, ob wir helfen können, ob wir irgendwo unterstützen können. Das ist schwierig, das ist aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht meistern könnte, und wir versuchen da zumindest unser Bestes, wenngleich wir da, glaube ich, nicht, also bei Weitem nicht perfekt sind. Wir haben jetzt beispielsweise versucht, immer mal digitale so Roundtables einzuführen und das wöchentlich mit den Azubis einfach zusammenzukommen und einfach nur selbst nur zu hören, ob es allen gut geht, hilft ja schon. Mhm. Also ich muss ja jetzt nicht diese Roundtables nur machen, wenn ich das Gefühl habe, es ist ist irgendwas im Argen, sondern ich kann es ja auch machen, um nur zu hören, alles ist gut, alle sind gesund, alle haben nach wie vor Spaß an der Arbeit, und überall dort, wo wir mit kleinen Stellschrauben unterstützen können, machen wir das natürlich gerne.
So ein Roundtable, das klingt ja offiziell. Ist das so ein Kaffee oder ist es auch, gibt es ein Thema oder sowas, wie ihr das umsetzt?
Das klingt viel offizieller, als es tatsächlich ist. Wir haben meistens für eine halbe Stunde, glaube ich, angesetzt, wo wir wirklich einmal die Runde machen und einfach jeden fragen, wie geht's denn gerade, wie ist die Situation? Und wo können wir auch unterstützen? Und manchmal dauern diese Runden relativ lange, weil dann wirklich viele Kleinigkeiten aufkommen, sei es irgendwelche Hardware-Probleme aus dem Homeoffice, oder aber wir müssen Regeln fürs Homeoffice, Arbeitszeiten und so weiter mit denen durchgehen. Manchmal sind diese Runden aber wirklich ganz, ganz informell und es geht nur darum, wie geht's uns eigentlich gerade, was vermissen wir, so dass sie sich einfach auch mal vielleicht ein bisschen die Sorgen von der Seele reden können.
Spannend auf jeden Fall. Ja, super. Ich glaube, das machen viele Ausbildungsbetriebe auch, aber ich glaube gar nicht dann so wöchentlich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern immer, wenn nur was ist. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Das klingt gut. Wir haben ja eigentlich noch ein anderes Thema, über das wir eigentlich hauptsächlich sprechen wollen. Und genau, da geht es ja um das Thema ja Azubi-Auswahl. Du hast mir mal erzählt, dass ihr, oder ich habe es jetzt auch irgendwann mal länger auch von deiner Kollegin, schon vor längerer Zeit von deiner Kollegin gehört, dass ihr euch ganz bewusst dazu entschieden habt, das Thema Anschreiben nicht mehr in die Auswahl mit aufzunehmen. Ne? Also andere machen es ja so, dass sie sich einen Lebenslauf und ein Anschreiben also als klassische Bewerbungsmappe schicken lassen und schauen sich dann das Anschreiben durch und danach wird schon eine erste Vorauswahl getroffen. Da habe ich gehört, dass ihr das nicht mehr macht. Stimmt das? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wie seid ihr dazu gekommen, das dann nicht mehr zu machen? Also ich glaube, einige werden jetzt hinten rüberfallen, weil aus meiner Erfahrung machen das Minimum 90% der Ausbildungsbetriebe mit den Anschreiben. Und das ist ein wichtiges, also das war Instrument.
Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt seit dem vergangenen Jahr haben wir unseren Auswahlprozess, so ist es richtig, unseren Auswahlprozess ein bisschen umstrukturiert und haben uns im Vorfeld wir haben uns kritisch mit unserem Prozess auseinandergesetzt und haben uns überlegt, weil der eben dann auch schon ein bisschen älter war, der war zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber wir haben uns trotz allem damit mal auseinandergesetzt, wie können wir das Ganze noch effizienter machen, beziehungsweise wie können wir uns noch besser auf zukünftige Herausforderungen in so einem Auswahlprozess vorbereiten. Und nach einigen Diskussionen und kritischen Betrachtens sind wir eben auf drei ganz, ganz große Treiber aufmerksam geworden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 1200 Bewerbungen haben wir im Jahr. Da ist ein großes Stichwort Prozesseffizienz. So, also wir müssen versuchen, 1200 Bewerbungen irgendwie alle begutachten zu können, ohne aber dafür irgendwie eine einzige Person das ganze Jahr zu beschäftigen. Also wir müssen das schon versuchen, so effizient wie möglich zu machen. Dann, was natürlich sowieso schon immer wichtig war und was vermutlich auch immer wichtiger wird, weil wir einfach nicht mehr so eine große Bewerbergesamtheit haben, Stichwort demografischer Wandel, ist eben die Passung vom eigentlichen Bewerber und seinen Kompetenzen und Fähigkeiten und den Jobanforderungen, die wir vorher ja definiert haben. So, das ist vielleicht Treiber Nummer zwei. Und der dritte Treiber, den man vielleicht bis dato gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber immer wichtiger wird, ist Neudeutsch Candidate Experience. Also wie empfinden unsere Azubis eigentlich den Auswahlprozess? Ist der für sie nachvollziehbar? Sind die eingesetzten Instrumente so, dass man das Gefühl hat, okay, das macht Sinn, dass die von uns wissen wollen, ob wir das und das können oder so? Das sind die drei großen Treiber, vor deren Hintergrund wir uns dann überlegt haben, wie könnten wir unseren Prozess verändern, anpassen, weiterentwickeln, ganz genau. Dabei ist dann im Grunde hinten rübergefallen das Anschreiben. Das hat im Grunde folgenden Hintergrund. Man muss betrachten, im Vorfeld haben wir von unseren Bewerbern ganz, ganz viele Daten erhoben. Wir wollten fast alles wissen. Also
ihr habt quasi so ein Bewerbungsformular, wo die schon alles im Prinzip ausfüllen, ne? So,
was ganz genau. Wir nutzen ein Bewerberportal und vor 2020, wenn man sich bewerben wollte, musste man, ich glaube, 34 Felder oder so ausfüllen. Also die Standard-Stammdaten, ne? Vorname, Nachname etc. Aber erste Schule, zweite Schule und so. Alles so Dinge, so nach dem Motto, mehr Daten, bessere Daten. So. Und die Thematik dahinter ist aber, dass wir mit den Daten eigentlich gar nicht so richtig viel gearbeitet haben und auch ja nichts anfangen können. Also mich interessiert es eigentlich nicht, auf welcher Grundschule der Bewerber war.
Oder was sagt es aus, ist ja auch die Frage.
Genau, was sagt es aus, ist die Frage. In dem Fall gar nichts. Und wir können, also es sagt zumindest nichts über Berufserfolg aus oder solche Dinge. Und wenn man das Ganze jetzt mal aus Sicht der Bewerber sieht und die Candidate Experience nach oben packt, dann wäre es ja wichtig, dass sich Azubis barrierefrei von jedem Gerät innerhalb von wenigen Augenblicken bewerben können. Und dann können wir natürlich ganz, ganz viele Felder, wo man vor allem, also ich hätte es zum Beispiel gar nicht mehr im Gedächtnis gehabt, da muss man ja erstmal kramen und gucken, dass man diese Felder überhaupt wahrheitsgemäß ausfüllen kann, weil man sich vielleicht gar nicht mehr dran erinnern kann. Und deshalb haben wir uns auf, ich glaube, 12 Felder geeinigt, die wirklich die Basis der Bewerberdaten sind, mhm, und die wir auch wirklich brauchen. Das sind vor allem Stammdaten und Kontaktdaten. Mhm. Dann steht da noch die letzte oder der höchste Abschluss. Und das war es dann schon. Also okay. Daten, die über die eigentlich nützlichen Daten hinausgehen, die erheben wir gar nicht mehr. Wir erheben wirklich nur noch das, was wir wirklich brauchen. Mhm. Das hat für uns den Vorteil, an unserer Prognose ändert sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Wir wissen genauso viel wie vorher, aber für den Bewerber ist es viel, viel angenehmer, weil er sich wirklich von überall bewerben kann und das komplett barrierefrei machen kann. Also er kann es in der U-Bahn machen, er kann es aber auch zu Hause machen.
Also ich glaube, das Argument, das können viele nachvollziehen. Jetzt höre ich mal so im Hinterkopf so ein paar Ausbildungsleiter, die sagen, na ja, aber ich kann ja jetzt nicht hier jeden reinlassen und das Anschreiben oder ich sag mal so auch das Hochladen vielleicht von Dokumenten oder sowas, wie auch immer, vielleicht auch ein paar mehr Felder, die 38 oder 34 Felder, die vorher sagt, sagen ja ein bisschen auch darüber hinaus, wie sehr man diesen Job will. Was würdest du sagen? Würdest du diese Aussage teilen oder habt ihr wahrscheinlich auch diskutiert, könnt ihr mir vorstellen, ne?
Also. Genau. Also ich, also zunächst einmal, damit man es richtig versteht, wir haben auch noch Felder, wo man was hochladen muss. Also wir haben beispielsweise, erwünschen wir uns immer noch einen Lebenslauf. Mhm. Und wir haben auch noch den Wunsch, dass das letzte Zeugnis hochgeladen wird.
Okay.
Aber beispielsweise, jetzt nochmal dazu, wir achten auch nicht mehr auf Schulnoten.
Okay.
Also das lassen wir auch komplett außer Acht. Schulnoten sind sicherlich, also Schulnoten geben irgendwie einen Aufschluss auf so ein bisschen vielleicht Fleiß und wie gewissenhaft und so. Das ist aber eigentlich, sind Schulnoten ja nicht so wirklich der Richtwert, wenn wir über Berufserfolg reden. Ich habe mal gelesen und das ist tatsächlich auch so über Studien im Grunde belegt, dass ja Schulnoten ein toller Prädiktor quasi für Abschlussnoten sind in der Ausbildung. Also jemand, der einen richtig ganz, ganz tollen Schulabschluss hat, der wird vermutlich auch einen guten Schulabschluss in der Berufsschule hinlegen, warum auch nicht. Mhm. Aber wir wollen ja, also wir wollen natürlich gerne alle irgendwie Einserkandidaten hinterher, das ist ja völlig klar, aber in erster Linie wollen wir ja tolle Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen haben. Und da sagen Schulnoten eben nicht so wahnsinnig viel aus. Und deshalb haben wir beispielsweise darauf auch verzichtet. Aber deine eigentliche Frage war ja, was würde ich dem Ganzen entgegnen?
Ja. Motivation wird die nicht gemessen, ne?
Ja. Die Frage, die sich uns gestellt hat, ist, wird denn Motivation über Anschreiben gemessen? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man bei Google mal eingibt, irgendwie Anschreiben, Ausbildung, dann kriege ich 95% vorgefertigte und muss meine Daten einfüllen. Also meinen Vornamen, meinen Nachnamen, vielleicht noch den Beruf, auf den ich mich bewerbe und dann noch oben die Firmenadresse eingeben und dann habe ich mein Anschreiben. Das klingt total motiviert und es klingt super gut, aber stammt ja eigentlich gar nicht aus der Feder des Bewerbers. Und es macht unglaublich, also wenn man es richtig macht, dann macht es halt auch einfach super viel Arbeit und man muss da einfach sagen, wenn man jetzt 1200 Bewerbungen hat und davon sind ganz, ganz viele diese Standarddinger, die alle gleich irgendwie klingen, dann kann man sich davor ja gar nicht wirklich retten, dass man das Ganze nicht mehr so wahnsinnig aktiv betrachtet, sondern nur noch irgendwie drüber liest und sagt, okay, ist denn überhaupt das richtige Unternehmen adressiert, ist der richtige Beruf ausgefüllt? Aber sich wirklich mit 1200 Anschreiben in der Tiefe zu beschäftigen, ist ja quasi gar nicht machbar. Sodass wir gesagt haben, okay, bringt es uns wirklich so viel mehr? Mhm. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass es das eigentlich nicht tut. Und ich finde, dem Bewerber Steine in den Weg zu legen mit ganz, ganz vielen Feldern und mit ganz viel Vorarbeit und das dann zu begründen und zu sagen, ja, wir müssen ja gucken, wie die Motivation ist, das weiß ich nicht so genau. Also das halte ich für fatal, weil die Leute, glaube ich, eher dann sagen, ey, wenn das schon so umständlich ist, wie umständlich sind denn dann die wirklichen Prozesse, wenn ich erstmal dort bin? Und nochmal, es geht auch darum, dass die Bewerber nachvollziehen können, dass wir Dinge erheben. Also wenn ich jetzt Bewerber wäre und die wollen von mir wissen, auf welcher Grundschule war ich denn eigentlich oder was ist meine Erdkundenote, wenn ich Industriekaufmann werden will, dann frage ich mich, was ist der Mehrwert? Wofür? Wofür wollen sie es haben?
Kann ich da vollziehen.
Das muss man ja ganz klar so sagen. Und das würde ich entgegnen. Da würde ich einfach sagen, okay, sollte man nicht vielleicht hergehen und die Mehrheit an Daten, die man zwar erhebt, mit denen man nicht so wirklich viel anfangen kann, kann man doch eigentlich wegfallen lassen, damit man dem einen Treiber, nämlich dieser Candidate Experience, irgendwie Rechnung tragen kann. Mhm. Weil, und das ist das Fiese bei diesen drei Treibern, man kann sie nicht alle drei, also wenn man das eine versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, dann muss man auf der anderen Seite ein bisschen was nachlassen, sozusagen.
Ja.
Man kann nicht alle drei Sachen gleichzeitig nach vorne bringen, das wird schwierig.
Okay, kann ich gut nachvollziehen, ja. Gut, ich meine, ihr seid natürlich jetzt auch noch in der, ich sag mal, mehr oder weniger glücklichen Situation, dass man euch in Dortmund auch vor Ort kennt. Das heißt, ihr kriegt 1200 Bewerbungen. Ich glaube, hier hören jetzt auch einige dazu, die wahrscheinlich auch da schon hinten drüber gefallen sind und sagen, ja gut, wir kriegen noch nicht mal mehr so viele Bewerbungen. Und ich sage dann auch immer, naja, ich würde es immer davon abhängig machen, auch wie viele Bewerbungen bekommen und ob ich Hürden einbauen muss oder halt eben nicht. Ne? Also kann ich mir das eigentlich leisten mit den Hürden, beispielsweise eines Anschreibens oder auch andere Auswahlinstrumente, oder kann ich mir halt im Prinzip eben nicht leisten? Und dann ist ja auch mal die Frage, wie viel Zeit verwende ich, ne? Wie du es auch gerade schon gesagt hast, wären da nicht andere Auswahlinstrumente sinnvoller? Da direkt auch mal die Frage zu, kannst du grob skizzieren, wie jetzt dann euer Auswahlprozess nach dieser Eingabe dann auf dem Bewerbungsformular ausgeht? Ist wahrscheinlich nicht über alle Berufsbilder gleich zu sagen, aber ihr werdet wahrscheinlich noch andere Steps irgendwie nutzen, oder wie läuft das?
Ja, absolut, absolut. Das kann ich gerne mal skizzieren. Also der Bewerber oder die Bewerberin schicken ihre Unterlagen bzw. ihre Daten zu uns ins Portal, und dann versuchen wir relativ zeitnah das, was hochgeladen wurde, auch zu sichten. Mhm. Das heißt, also wir fordern ja nicht viel, aber wir wünschen uns dann schon Vollständigkeit der Unterlagen. Das wäre jetzt zum Beispiel für uns, also wer dieses Mindestmaß, was wir wollen, und das ist wirklich nicht viel, wer da als Beispiel dann irgendwie seinen Lebenslauf vergisst oder das letzte Zeugnis nicht hochlädt, ich erkläre auch gleich nochmal, warum wir das überhaupt wollen. Warum wollen wir ein letztes Zeugnis, wenn wir gar nicht auf Zeugnisnoten achten? Das kommt viel später dann im Prozess nochmal zum Tragen.
Okay.
Bekommt aber trotzdem jeder oder nahezu jeder Bewerber von uns eine Einladung zu einem Online-Eignungstest.
Okay.
Und du hast recht, es ist nicht ganz gleich. Die kaufmännischen Berufe bekommen einen etwas anderen Test als die gewerblich-technischen Berufe. Das ist ja auch irgendwie sinnvoll. Diesen Test können dann die Bewerber von zu Hause machen.
Mhm.
Und wir bekommen dann in der Folge, das ist ja auch nicht neu, das machen ja auch ganz, ganz viele Unternehmen bereits, wir bekommen dann in der Folge das Ergebnis übermittelt und einen detaillierten Ergebnisbericht. So.
Mhm. Ganz kurz, Eignungstest, kannst du kurz sagen, also welche Fähigkeit prüft der ab? Was wird da gemessen? Also ist es Allgemeinwissen oder ist es Mathefähigkeiten oder was wird da getestet?
Das ist im Grunde zweigeteilt. Wir haben einmal den Bereich, wo es ein bisschen um kognitive Leistungsfähigkeit geht, logisches Denken, logische Schlussfolgern, Informationen aus Schriften heraussuchen und es zuordnen. Also wir fragen jetzt zum Beispiel nicht, wer ist aktuell Bundespräsident oder so. Ja. Solche Sachen machen wir nicht. Auch hier wieder oberste Priorität. Der Bewerber muss das Gefühl haben, es ergibt Sinn, dass die wissen wollen, ob ich das drauf habe, weil das für den Beruf nützlich ist. So.
Mhm.
Ich freue mich natürlich über jeden Azubi, der weiß, wer der Bundespräsident ist, aber für den Job ist er jetzt erstmal nicht so wahnsinnig wichtig. So.
Ja.
Und das heißt, wir haben einmal die Seite des Tests, und dann haben wir noch einen ein Fragebogen quasi, das ist kein Test, das ist ein Fragebogen zur berufsbezogene Persönlichkeit, wenn man so will. Okay. Da geben uns die Auszubildenden, sofern sie das Ganze denn ehrlich beantworten, wovon wir aber immer ausgehen natürlich, geben uns ein bisschen Aufschluss darauf, wie sie denn so charakterlich gestrickt sind. Also ob sie eher der extrovertierte Typ oder der introvertierte Typ sind. Ob sie Spaß an sozialer Interaktion haben oder ob sie das nicht haben. Mhm. Das sind zum Beispiel Dinge, die sind niemals Ausschlusskriterium. Die geben uns aber die Möglichkeit, recht gezielt, wenn wir sie eingestellt haben, dann individuelle Entwicklungsmöglichkeiten oder sie immer wieder in Situationen zu stecken, die ihre Stärken herausbilden beispielsweise. Okay. Das ist im Grunde dieser zweigeteilte, Test, den die BewerberInnen dann von zu Hause machen können, ganz genau.
Und dann, wie geht's dann weiter?
Dann geht's weiter, dass wir Leute, also dann wird uns ein Wert zurückermittelt. Und im Grunde ein Ergebnisbericht. Und irgendwann dann auf Basis der übermittelten Werte und Berichte laden wir zu einem, wir nennen es Auswahltag ein. So, der sieht natürlich jetzt in Corona deutlich anders aus, als er bis dato ausgesehen hat. Wenn er denn normal aussieht, dann sind es maximal 6 Personen, die da zu uns kommen, die sollen sich am Anfang maximal 3 Minuten selber vorstellen und uns sagen, wer sie denn eigentlich sind, wie der Mensch so tickt, der da vor uns steht, und dann eben, warum haben sie sich für den Beruf entschieden und vor allem dann auch, warum für eine Ausbildung in unserem Hause. Da können wir vielleicht nochmal den Brückenschlag zur Motivation im Anschreiben. Da würden wir das dann nochmal überprüfen, ob sich der Kandidat überhaupt mit uns als Ausbildungsbetrieb irgendwie auseinandergesetzt hat oder auch mit dem Beruf. Ja. Dann kommt, das fällt natürlich im Moment weg, aber dann kommt theoretisch gesehen noch eine Gruppenarbeit, eine arbeitsbezogene Gruppenarbeit bei den Kaufleuten als Beispiel. Lassen wir dann 20 Minuten lang, sollen sie ihre Gedanken dazu kreisen lassen und diskutieren, wie könnte denn eine Einführungswoche für Auszubildende aussehen, wenn sie neu bei uns anfangen. Lustigerweise ist es halt so, dass wir als Ausbilder dann da sitzen und manchmal Ideen mitbekommen, auf die wir selber im Leben nicht gekommen wären und dann einfach aus dem Assessment Center tatsächlich einfach auch selber noch lernen können und sagen, hey, das war eine gute Idee, das setzen wir ab jetzt einfach um.
Cool, ja. Klar,
irgendwie, weiß ich nicht, ein Quiz zur, das war das Letzte, was ich mir notiert habe, als Gruppenübungen noch machbar waren, dass wir irgendwie am Ende der Woche so eine Art Wer wird Millionär-Quiz noch veranstalten können und dann, um das Wissen, was wir in der Woche irgendwie uns angeeignet haben, nochmal spielerisch zu verfestigen.
Ja.
Cool. Genau, ja, absolut. Also das ist echt ein schöner Effekt. Und auch hier wieder, die Auszubildenden, die da sind, gehen raus und sagen, ja, das ergibt Sinn, dass sie wissen wollen, ob das ob wir sowas drauf haben, ob wir planen können, ob wir organisieren können, ob wir uns absprechen können. Genau, und dann sind wir eben die stillen Beobachter in dieser Gruppenarbeit. Das ganz, ganz klassische Einstellungsinterview darf nicht fehlen. Kommt an dem Tag auch. Jeder hat so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mit uns im Raum, hat die Möglichkeit, selber auch noch Fragen loszuwerden, die er sich vielleicht vorher in dieser in einer Fragerunde, in der die ganze Gruppe dann teilnimmt, wo wir die Antworten geben und nicht die Azubis, die er sich da vielleicht nicht getraut hat zu stellen oder so. Das haben wir auch noch, das Einstellungsinterview. Und wir testen quasi das, was der Bewerber zu Hause geleistet hat, muss er in anderer Form nochmal bei uns leisten quasi.
So ein Retest,
also er hat nochmal, das ist ein bisschen, also vorher hatten wir einen Retest, da haben wir im Grunde das, was zu Hause gemacht wurde, 1:1 nochmal versucht zu verifizieren, um zu gucken, ist es denn selbstständig gemacht worden oder ist es vielleicht der Unterschied von zu Hause zu hier riesengroß. Wir sind ein bisschen davon weggegangen und haben gesagt, eigentlich ist die Zeit zu schade, wir sollten lieber versuchen, dort nicht einfach nochmal das Gleiche abzutesten, sondern wir erweitern nochmal das, was wir erweitern einfach nochmal das, was wir, das Bild, was wir ohnehin schon haben, mhm, und haben dann nochmal eine kaufmännische beziehungsweise technische digitale Arbeitsprobe, wenn man so will. Und das, okay, ist das, was ich vorhin einmal erwähnt habe, bei den Kaufleuten dann als Beispiel Informationen aus Angeboten, Bestellungen herausfiltern, richtig zuordnen, eben auch wieder mit einem ganz klaren Berufsbezug, weil der Bewerber dann völlig zu Recht auch das Gefühl hat, es ergibt Sinn, dass die das von mir wissen wollen, ob ich das drauf habe. Genau. Und das dann eben analog in den gewerblich-technischen Berufen sieht es ein bisschen anders aus. Da könnte dann beispielsweise eine Aufgabe sein, man sieht ein Werkstück und darunter sind vier technische Zeichnungen und ich muss die richtige technische Zeichnung zu dem präsentierten Werkstück raussuchen.
Okay.
Genau.
Ja, also sehr, sehr berufsbezogen dann nochmal, ne? Das finde ich auch so aus der Sicht des Candidates, ne? Auch nochmal ganz interessant. Ja, das stimmt, ja. Okay, und dann am Ende des Tages fällt ihr eure Entscheidung oder?
Ja, also es gibt es gibt für den ganzen Auswahltag dann ein Beurteilungsbogen, wenn man so will. Da sind die ganzen Kompetenzen, die uns wichtig sind. Wir haben vor allem extra im Vorfeld uns Gedanken gemacht. Wobei das jetzt ein bisschen, das war ein Azubi-Projekt, ein Abschlussprojekt der Industriekaufleute. Der Kollege, der das letztes Jahr gemacht hat, der arbeitet jetzt auch bei uns im Bereich. Das heißt, wir haben uns den sofort geschnappt. Der arbeitet jetzt auch bei uns im Bereich. Der hat das federführend gemacht und ich habe ihn dabei ein bisschen unterstützt. Da ging es darum, den Gesprächsleitfaden neu zu entwerfen und eben dazu auch einen Auswertungsbogen. Und da musste man natürlich zuallererst mal Kompetenzen identifizieren, auf die wir Wert legen wollen. Und haben uns da lange, lange hingesetzt und wirklich überlegt, welche sind denn wichtig und welche sind wünschenswert, welche sind irgendwie nice to have, aber welche sind denn wirklich essentiell, um es auch den Beobachtern irgendwie leichter zu machen. Ja, weil die können natürlich auch nicht auf alles achten, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und haben uns dann auf sehr globale Kompetenzen, Lernbereitschaft, Selbstreflexion, alles Dinge, die in der Ausbildung natürlich super wichtig sind, die aber vor allem darüber hinaus nicht an Wichtigkeit verlieren. Vielleicht sogar tendenziell noch wichtiger werden, wenn man fertig ist damit, mit der Ausbildung. Und dann sitzen wir am Ende zusammen, vergeben im Grunde in den einzelnen Kompetenzbereichen unsere Punkte und haben somit dann irgendwie eine mathematische Urteilsfindung, wer von denen am besten war und wer von denen am schlechtesten war.
Weniger gut als die anderen.
Genau, einfach weniger gut, genau, am schlechtesten. Klingt immer so hart, ganz genau. Und haben dann theoretisch gesehen eine mathematische Urteilsfindung. Und man kann sie jetzt nicht ganz frei davon machen. In Ausnahmefällen kommt es trotzdem noch zu Diskussionen, dass man dann unter den Beobachtern sagt, hey, wie konntest du das denn so und so sehen? Das war doch so und so. Aber wir wollen das.
Wahrnehmung halt, ne?
Genau, das ist Wahrnehmung. Das ist eben, wir kriegen Auswahlverfahren generell ja nicht objektiv hin. Man kann das nur objektivieren. So, man kann überall da, wo wir als Menschen irgendwas entscheiden, irgendwas bewerten sollen, kommen immer subjektive Eindrücke, spielen eine maßgebliche Rolle. So. Und überall dort, wo wir das ausschalten können oder nein, nicht ausschalten, minimieren können, sollten wir es versuchen. Weil wir ja eben als Ausbildungsverantwortliche oder generell als Personalverantwortliche, als diejenigen, die Personalauswahl betreiben, eine unglaublich hohe Verantwortung haben vor dieser Auswahlentscheidung. Ja. Und dem muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein.
Guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass das viele vergessen, aber das ist, glaube ich, es ist in der Tat so. Man entscheidet ja auch teilweise darüber, ob jemand auch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommt oder nicht, je nach Ausbildungsberuf oder halt auch, ob man die richtigen für die Zukunft halt auch auswählt, ne? Also bei sich im Unternehmen.
Ja, absolut. Also wenn ich überlege, jetzt gerade in der Ausbildung, es ist eine Riesenverantwortung, die dort auf uns Ausbildern lastet, auf denen, die dort Auswahlentscheidungen treffen, weil wir mitunter Lebenswege beeinflussen. Also wenn jetzt ein junger Mensch zu mir kommt und sagt, ich möchte unbedingt Industriekaufmann werden und ich habe ein Auswahlverfahren, wo ich selber das Gefühl habe, ja, das ist total gut und das sagt auch genau das, was es sagen soll, tut's aber eigentlich nicht. Und ich melde dem jungen Mann oder der jungen Frau zurück, du kannst in diesem Leben keine Industriekauffrau oder kein Industriekaufmann werden. dann wird der aller Voraussicht nach diesen Lebensweg nicht einschlagen. Und wenn ich dieses Urteil treffe, aufgrund meiner eigenen Verfehlungen, weil ich mir nicht genug Gedanken zu meinem Auswahlprozess gemacht habe, dann wird erstmal die Tragweite unserer Verantwortung bewusst. Ja. Auch wenn wir, also selbst wenn wir jemanden nicht für unser Unternehmen, wenn wir die Entscheidung nicht für unser Unternehmen treffen, wir müssen ja zumindest immer im Hinterkopf haben, dass auch eine negative Entscheidung unglaubliche Auswirkungen haben kann für die Persönlichkeiten, die uns da gegenüber sitzen, genau.
Sich das auch nicht mehr zu trauen, sich woanders zu bewerben.
Genau, ganz genau.
Ne? Also für den Beruf oder was auch immer, ne? Natürlich, ne? Ja. Ja, wichtiger Punkt auch nochmal. Für die Zuhörer, die jetzt wahrscheinlich auch immer regelmäßig an ihren Auswahlverfahren sitzen, also ich bin da regelmäßig im Austausch und weiß, dass das immer irgendwie ein Thema ist, mit dem sich natürlich viele beschäftigen, aber auch irgendwie manchmal auch nicht so richtig wissen, oder es ist ja natürlich auch wieder eine Aufgabe on top. Da mal die Frage, welche drei Tipps könntest du den Zuhörern oder möchtest du den Zuhörern geben, wenn diese mal so sich an ihr Auswahlverfahren setzen wollen und das vielleicht auch überarbeiten wollen? Was wären so deine drei Tipps, so aus dem Rückblick vielleicht auch?
Ja, okay, drei.
Vielleicht kann auch zwei oder vier sein.
Nee, alles gut. Alles gut. Kriegen wir schon hin. Das alles Entscheidende am Anfang ist tatsächlich eine super präzise Anforderungsanalyse. Also was müssen wir denn eigentlich wissen über den Bewerber, über seine Fähigkeiten, über all das? So, da darf man ruhig ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, weil wenn ich das ganz präzise benenne, dann weiß ich auch genau, wonach ich suchen muss. Und dann kann ich auch ganz präzise gucken, welche Instrumente gibt es denn überhaupt, um mich
als... Um das zu messen.
Genau, ne? Um mich auch einfach als Auswählenden zu unterstützen. So. Okay. Das heißt, Tipp 1, auf jeden Fall Anforderungsanalyse. Ganz, ganz entscheidend. Dann, was uns unglaublich geholfen hat, ist die Bewerberperspektive einzunehmen. Auch mit Hilfe der Azubis, die bereits da sind. Also wer irgendwann mal vielleicht im Nachgang dieses Podcasts auf unsere Karriereseite geht, www.startchancen.de, kleine Werbung.
Ja, ich werde es auch verlinken.
Der wird eine Website sehen, die, ich sag zu 75% die Idee der Auszubildenden war.
Super.
Weil das unsere Zielgruppe ist. Weil die wissen, hey, gestaltet das doch so und so. Wir sind furchtbar transparent. Also wer auf unserer Internetseite geht, der weiß, wie viel Urlaub er hat. Der kennt sein Gehalt, wenn er bei uns ankommt. Da machen wir kein Geheimnis draus, weil man es im öffentlichen Dienst natürlich sowieso recherchieren könnte. Aber warum soll ich den Bewerber das erst mühselig recherchieren lassen, wenn ich es ihm auch einfach sagen kann, was ihn erwartet bei uns?
Ja.
Und das heißt, Bewerberperspektive einnehmen, das Know-how, was sowieso schon im Unternehmen schlummert, zu nutzen und die eigenen Leute zu befragen und zu fragen, hey, was hat euch eigentlich dazu bewogen, euch bei uns zu bewerben? Also sich seine eigenen Stärken richtig bewusst machen und die rausarbeiten und versuchen eben die Schwächen, also vielleicht auch mal diejenigen zu befragen, mit denen das Ganze nicht geklappt hat, die sich gegen das eigene Unternehmen entscheiden, dort mal nachzuhören und zu fragen, hey, warum habt ihr euch jetzt eigentlich gegen uns und für jemand anderen entschieden? Und daraus die Schlüsse zu ziehen. Also sprich Bewerberperspektive einnehmen. Und zu guter Letzt, das ist zwar total schwierig, aber das Ganze mal ganzheitlich zu betrachten, weil so ein runder Personalauswahlprozess hat automatisch Auswirkungen auf Personalmarketing, auf all jenes. Sprich, wer jetzt bei uns zum Beispiel zum Auswahltag kommt, erhält ein hochwertiges Präsent von uns, damit man auf jeden Fall mit einem guten Gefühl rausgeht und damit man einfach das Gefühl hat, ey, ich hatte, selbst wenn ich nicht genommen werde, gibt's für mich keinen Grund zu meckern. Das war irgendwie schlüssig. Alles war gut, weil Fakt ist, wenn wir sind ja transparent als Arbeitgeber, auch Auszubildende oder angehende Auszubildende nutzen Glassdoor, Kununu. Und um erstmal eine richtig schlechte Bewertung wegzuarbeiten, braucht man 10 bis 20 richtig gute, so vom Gefühl.
Ja.
Und dann ist ja der beste Weg, nicht die 20, also es wäre schön, wenn wir 20 gute Bewerbungen bekommen, Bewertungen bekommen, aber der beste Weg ist ja, die eine schlechte zu verhindern, indem man sich einfach gut und bewerberzentriert verhält. Das heißt, dort die ganzheitliche Betrachtung, sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat denn mein Tun und Handeln auch schon in diesem Auswahlprozess? für Folgejahre.
Ja, und die erzählen ja auch, wie es war zu Hause, ne?
Ganz genau, ihren besten Freunden. Also, das ist etwas, was uns zum Beispiel total stolz macht. Wir haben ganz, ganz viele Bewerbungen auf Empfehlungen bisheriger Azubis oder ehemaliger Azubis. Okay, die einfach sagen, hey, mach das da, das ist toll. So, das macht nicht nur Spaß, man lernt da auch noch richtig was, man kann sich entwickeln. Das ist im Grunde die beste Werbung, die man machen kann. Wenn die, die man sowieso schon hat, wenn die gehen und sagen, hey, bewirb dich, da macht's richtig Laune, da lernst du was, da kannst du dich entwickeln. Ja, da sind wir besonders stolz drauf.
Cool. Das klingt doch gut, sehr gut. Auch schönes Schlusswort, sage ich mal so. Ja, Jonas, ich glaube, da war einiges dabei und ich glaube, wir könnten auch noch 2 Stunden länger darüber sprechen und diskutieren, was wir auch teilweise im Vorfeld ja auch schon gemacht haben. Super spannend. Ich gehe davon aus, dass man dich auch sicherlich nochmal kontaktieren kann im Nachgang oder andere Ausbildungsbetriebe vielleicht sogar auch mit euch, mit dir im Kontakt sind. Wir werden auch eure Seiten nochmal verlinken, sodass man sich das genauer angucken kann. Und ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten danke ich dir schon mal.
Ja, ich würde das Ganze gerne, also das Danke würde ich gerne zurückspielen. Hat viel, viel Spaß gemacht. Und das, was du gerade schon gesagt hast, das Angebot des Austauschs und einfach Fragen stellen zu können für all deine Hörer und Hörerinnen, ist natürlich klar. Sehr, sehr gerne. Und oder auch generell vielleicht mal andere Sichtweisen zu hören für mich. Leute, die sagen, ey, aufs Anschreiben kann man nicht verzichten, weil, gerne. Also ich habe da wirklich Lust und Spaß am Austausch und das Angebot kann ich jedem der ZuhörerInnen nur machen. Genau.
Super. Vielen Dank an dich, Jonas.
Gerne.